Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute werfen wir einen Blick auf eine der gefürchtetsten Waffen des Mittelalters.
Richtig. Die englischen Bogenschützen des Hundertjährigen Kriegs. Von 1337 bis 1453, über 100 Jahre lang, lieferten sich England und Frankreich einen zermürbenden Konflikt. Und in Schlachten wie Crécy, da muss ich kurz aufpassen, im Blogpost steht 1356, aber das ist falsch. Die Schlacht war 1346.
Ah, Crécy 1346 und dann Azincourt 1415?
Exakt. In beiden Schlachten demonstrierten die englischen Bogenschützen ihre brutale Effektivität. Die Franzosen fürchteten sich zu Recht vor diesen Männern.
Und diese Langbögen waren damals schon legendär, oder?
Absolut. Der englische Langbogen war eine Waffe, die alles veränderte. Gefertigt wurden sie idealerweise aus Eibenholz. Und das ist kein Zufall. Das Besondere an Eibe ist, dass sie zwei verschiedene Holzqualitäten in einem Stamm vereint.
Wie meinst du das?
Das Kernholz ist extrem druckfest. Perfekt für den Bogenbauch, der beim Spannen zusammengepresst wird. Das Splintholz außen ist dagegen hochelastisch und zugfest, ideal für den Bogenrücken. Diese Kombination ist bei Eibe besonders ausgeprägt. Deshalb war sie im Bogenbau anderen europäischen Hölzern meist überlegen.
Also deshalb war Eibe so begehrt?
Absolut. Eibenholz wurde über weite Strecken importiert, vor allem aus Mitteleuropa, den Alpenregionen, den Karpaten und vom Baltikum. Der Handel lief über Hansestädte wie Danzig. Ab 1369 mussten sogar Handelsschiffe Eibenrohlinge nach England mitführen. Esche und Ulme wurden zwar auch verwendet, aber sie erreichten nie die Leistungsfähigkeit von Eibe.
Und wie lang waren diese Bögen?
Optimal waren sie etwa körpergroß bis etwas länger. Funde zeigen meist so um die 1,8 bis 2 Meter. Aber durch die
Massenproduktion wurden sie genormt?
Ja, durchaus. Viele waren so zwischen 1,8 und 2,1 Meter lang. Typisch ist das D-Profil. Flacherer Rücken, stärker gerundeter Bauch.
Was ist mit den Bögen von der Mary Rose?
Die Mary Rose-Bögen waren im Schnitt noch mal länger, viele um die 2 Meter oder drüber. Das war ein englisches Kriegsschiff, das 1545 sank. Ein echter Glücksfall für die Archäologie.
Weil da alles konserviert wurde?
Richtig. Aber jetzt kommt der wirklich beeindruckende Teil. Das Zuggewicht.
Ich ahne, das war heftig.
80 bis 120 Pfund. Zum Vergleich, heute liegt das bei
120 Pfund? Das ist ja
fast das Doppelte von heute. Moderne Bogenschützen ziehen meist 40 bis 60 Pfund.
Wow, das heißt, die mussten unglaublich stark gewesen sein.
Nicht nur stark, die waren von Kindheit an trainiert. Ab 1252 mussten Männer zwischen 15 und 60 Bögen besitzen. Und ab 1363 kam unter Edward III. Die Übungspflicht. Sonntags zum Training. Aber das Training begann oft schon mit 6 Jahren.
Oh, also praktisch ein Leben lang.
Ja, und man kann das sogar an den Skeletten nachweisen. Archäologen haben bei Langbogenschützen aus Massengräbern typische Veränderungen gefunden. Knochenverdickungen an Schultern und Armen, asymmetrische Muskelansätze, teils sogar deformierte Gelenke.
Das ist ja wie bei Profisportlern heute. Der Körper passt sich an die Belastung an.
Das stimmt. Diese Männer waren, wie sagt man, spezialisierte Kampfmaschinen, die ihr ganzes Leben für diese eine Waffe trainiert hatten.
Und wie haben sie die Bögen gepflegt? Bei so einer Investition an Training?
Die Pflege war essentiell. Die Bögen wurden gewachst oder geölt, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Für den Transport nutzten die Schützen Hüllen aus Leinen.
Klingt aufwendig.
War es auch. Die Sehnen wurden hauptsächlich aus Leinenfasern gedreht, manchmal auch aus Hanf und in der Mitte zusätzlich umwickelt für mehr Stabilität. Und wenn eine Sehne kaputt ging?
Hatten sie Ersatz dabei?
Eine gängige Annahme, aber historisch nicht belegt. Wahrscheinlich wurden Ersatzsehnen eher in geölten Beuteln oder am Gürtel mitgeführt, um sie vor Nässe zu schützen. Mit Bienenwachs, Öl oder speziellen Leim hielt man sie geschmeidig.
Clever. Also war der Langbogen nicht nur eine Waffe, sondern ein ganzes System aus Material, Training und Pflege.
Exakt. Und günstig in der Herstellung war er auch noch. Eine fast perfekte Kriegswaffe. Aber natürlich brauchte man auch die richtigen Pfeile dazu. So, kommen wir zu den Pfeilen. Die sind mindestens genauso wichtig wie der Bogen selbst.
Die Schäfte waren aus Holz, richtig?
Ja, aus verschiedenen Hölzern. Die Funde von der Mary Rose zeigen Pfeile von etwa 30 Inch Länge. Das sind so 70 bis 80 Zentimeter. Der Pfeilbauer schnitt immer parallel zur Maserung einen Schlitz für die Sehne ein. Quer würde sofort splittern. Oft verstärkt mit aufgeleimten Hornplättchen.
Und dann kam die Befiederung?
Richtig. Der Blogpost nennt zwar Gänse, Pfauen, Schwäne, Sträuße.
Moment, macht die Federart einen Unterschied?
Das ist eine gute Frage. Historisch belegt sind aber eigentlich nur Gänsefedern. Die anderen Arten tauchen in zeitgenössischen Quellen nicht auf. Gänsefedern waren verfügbar, günstig und aerodynamisch gut geeignet. Die Federn wurden mit Fischleim befestigt und mit dünnen Handfäden umwickelt. Etwa 7 bis 8 Zoll lang, also knapp 20 Zentimeter. Das wissen wir von den Mary Rose-Funden.
Also wieder so eine moderne Annahme, dass alles Exotische verwendet wurde.
Vermutlich. Gänse waren überall. Nach der Schlachtung hatte man die Federn als Nebenprodukt. Perfekt für Massenproduktion von Kriegspfeilen.
Und die Spitzen? Da gab es sicher Unterschiede.
Ja, hauptsächlich zwei Typen, Bodkin und Broadhead. Bodkin-Spitzen waren schmal, lang, meist vierkantig, etwa 5 bis 10 Zentimeter. Die waren speziell gegen Rüstung entwickelt.
Und Broadhead?
Breiter, blattförmig, mit zwei Schneiden. Die verursachten größere Wunden und waren effektiver gegen ungepanzerte Ziele oder Pferde. Auf der Mary Rose hat man über 2500 Pfeilspitzen gefunden, beide Typen. Je nach Gefecht wählte man die passende Spitze.
Wie viele Pfeile hatte so ein Schütze dabei?
Jeder Bogenschütze bekam ein Sheaf, ein Bündel von 24 Pfeilen. Nachschub kam von Transportwagen, die das Heer begleiteten. Wenn der Kampf unterbrochen wurde, sammelten die Schützen die Pfeile wieder auf. Beschädigte Spitzen wurden dann später im Lager ersetzt.
Also Recycling auf dem Schlachtfeld?
Kann man so sagen. Und jetzt wird's interessant. Die Feuerrate. Ein geübter Schütze konnte 10 bis 12 Pfeile pro Minute abschießen.
Pro Minute? Das ist ja...
enorm. Bei Crécy sollen mehrere tausend Bogenschützen gleichzeitig gefeuert haben. Das ergibt einen regelrechten Pfeilhagel.
Wahnsinn. Aber wie haben die ihre Hände geschützt?
Gar nicht. Es gibt keine archäologischen Belege für Fingerschützer. Die Schützen müssen enorm viel Hornhaut gehabt haben. In der Mary Rose fand man zwar Unterarmschoner aus Leder mit Punzierungen, die wurden mit einem Lederband und Schnalle fixiert. Aber für die Finger? Nichts.
Pure Hornhaut.
Und sie zogen die Sehne mit Zeige- und Mittelfinger, nicht mit drei Fingern wie heute üblich. Daher kommt übrigens die berühmte Geschichte mit der Zwei-Finger-Geste.
Die mit den Franzosen, die angeblich den Bogenschützen die
Finger abschneiden wollten, genau. Angeblich präsentierten die Engländer dann ihre beiden Finger als Provokation. Heute noch eine schwerwiegende Beleidigung in Großbritannien.
Moment, ist das wirklich historisch belegt?
Das ist, eine gute Frage. Ich habe da mal nachgeschaut und...
Und?
Es gibt keine zeitgenössischen Quellen aus dem 14. oder 15. Jahrhundert, die das bestätigen. Die Chronik von Jean de Wavrin erwähnt zwar, dass gefangenen Bogenschützen die beiden Zugfinger abgeschnitten wurden, also Zeige- und Mittelfinger. Aber von der Geste als Provokation ist nirgends die Rede.
Das heißt, die Geschichte ist
eine moderne Legende.
Die erste dokumentierte Verwendung der V-Geste als Beleidigung stammt aus dem Jahr 1901, also fast 500 Jahre später.
Wow, und ich dachte immer, das wäre echt.
Ging mir genauso. Die Geschichte wurde im 20. Jahrhundert populär, vermutlich weil Churchill das Victory-Zeichen im Zweiten Weltkrieg benutzte. Da hat man nachträglich eine heroische Herkunft konstruiert.
Also ein klassischer Fall von Mythenbildung.
Das stimmt. Zeigt aber auch, wie vorsichtig man mit populären Geschichten sein muss. Der Zweifingerauszug war tatsächlich der historische Standard bei englischen Kriegsbogenschützen. Heute verwenden moderne Sportschützen meist drei Finger. Die Geste als mittelalterliche Provokation? Nicht.
Faszinierend, wie sich solche Mythen halten. Aber kommen wir mal zum Schutz. Die Bogenschützen waren ja nicht in voller Ritterrüstung unterwegs, oder?
Nein, überhaupt nicht. Die meisten trugen einen Gambeson. Das war praktisch der Standardkörperschutz. Ursprünglich waren die knielang und hatten gepolsterte Ärmel, die zum Handgelenk hin enger wurden.
Aber beim Bogenschießen braucht man doch Bewegungsfreiheit.
Genau deshalb wurde der Gambeson angepasst. Die Röcke wurden kürzer, die Ärmel dünner oder sogar abnehmbar. Man konzentrierte sich auf Schulterpolster und Unterarmverstärkung. Also genau dort, wo der Schütze beim Spannen Schutz braucht.
Clever. Kompromiss zwischen Schutz und Beweglichkeit.
Die Steppnähte sind auch interessant. Im Frühmittelalter oft senkrecht oder waagerecht. Im Hochmittelalter kamen dann Rhombenmuster und...
Warum verschiedene Muster?
Das hat einen praktischen Grund. Die frühen Gambesons hatten senkrechte Nähte, aber mit der Zeit kamen Rhombenmuster dazu. Die verteilen die Kräfte gleichmäßiger und verhindern, dass sich die Füllung verschiebt. Außerdem sind sie flexibler. Die diagonalen Nähte passen sich der Körperbewegung besser an.
Also nicht nur schöner, sondern auch funktionaler?
Das ist richtig. Und so ein Gambeson wog etwa 3 bis 6 Kilo. Für einen Bogenschützen bewusst leichter gehalten als bei Rittern.
Das klingt erträglich. Aber mit Kettenhemd drüber?
Da wurde es schwerer. Ein Kettenhemd, bei Bogenschützen oft kürzer als bei Rittern, kam auf 8 bis 12 Kilo. Das trug man normalerweise über einer gepolsterten Schicht. Später kamen dann Jacks oder Brigantinen drüber.
Also zusammen so 15 bis 18 Kilo nur für die Rüstung.
Richtig, mit Helm, Waffen und Ausrüstung eher 20 bis 23 Kilo insgesamt. Klingt nicht nach viel, aber...
Stell dir vor, damit bei Sommerhitze zu kämpfen.
Ja, bei Azincourt war es Ende Oktober, aber in anderen Schlachten bei 30 Grad. Da wurde jedes zusätzliche Kilo zur Qual.
Oh, das muss man sich mal vorstellen. Und im 15. Jahrhundert gab es dann Alternativen?
Ja, einige rüsteten auf Brustpanzer oder Brigantinen um. Die Brigantine war besonders clever. kleine Metallplatten, die zwischen Stoff- oder Lederschichten eingenäht wurden. Von außen sah das aus wie ein normales Wams.
Und das war leichter?
Leichter als ein vollständiges Kettenhemd und vor allem flexibler. Außerdem viel günstiger, etwa ein Sechstel bis ein Viertel des Preises einer Plattenrüstung. 1 bis 2 Pfund Sterling statt 6 bis 8.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Das ist ein massiver Unterschied.
Absolut. Deshalb war die Brigantine so verbreitet bei Bogenschützen und einfachen Soldaten. Sie bot guten Schutz gegen Pfeile und Hiebe, ohne die Beweglichkeit einzuschränken.
Und was war mit den Helmen?
Da gab's mehrere Typen. Bassinet mit Avantail.
Avantail?
Das ist, wie beschreibe ich das? Ein Halsschutz aus Kettengeflecht, der am Helm befestigt wurde. Schützte Nacken und Hals.
Ah, wie ein Kettenkragen.
Exakt. Oder es gab konische Helme aus einem Stück Metall oder als sogenannte Spangenhelme aus mehreren Eisensegmenten zusammengenietet.
Walbein? Ernsthaft?
Richtig. Eisen- und Stahlhelme waren der Standard. Robust und langlebig. Ab den 1450er Jahren trugen die meisten Bogenschützen aber einen Schaller ohne Visier. Praktisch, weil man freie Sicht hatte beim Zielen.
Und wie erkannte man die Bogenschützen?
Ab Mitte des 15. Jahrhunderts gab es ein klares Erkennungszeichen für die englischen Truppen. Eine weiße, ärmellose Weste mit einem großen roten Georgskreuz, vorne und hinten. Das trugen nicht nur die Bogenschützen, sondern alle englischen Soldaten.
Das Georgskreuz, das ist ja heute noch Symbol Englands.
Richtig, die Tradition kommt direkt von dort. Und auf dem Marsch oder im Lager trugen sie dann Gugeln, Hüte oder Pelzmützen. Die Frisuren waren übrigens fast immer sehr kurz, praktisch unter dem Helm.
Was haben die Schützen eigentlich gemacht, wenn der Feind zu nah kam?
Das war der kritische Moment. Deswegen war die Nahkampfbewaffnung genauso wichtig wie Bogen und Pfeile. Die Ausrüstung kam meist vom Adel, der Stadt oder Grafschaft, der man diente. Bogen, Pfeile, Schwert, ein oder mehrere Messer.
Und manchmal auch ein Schild?
Ja, teilweise trugen sie einen Buckler, ein kleines Faustschild. Aber viele setzten auf, Streitkolben, Streitäxte oder Falchions statt auf ein Schwert.
Warum Streitkolben statt Schwert?
Das hat einen praktischen Grund. Gegen die zunehmend verbreiteten Plattenpanzer des 15. Jahrhunderts waren normale Schwerthiebe wenig effektiv. Die Klinge glitt einfach ab. Klar, es gab Techniken wie Halbschwert oder gezielte Stiche, aber wuchtige Waffen wie der Streitkolben waren effektiver. Der konzentrierte die Aufprallenergie auf einen Punkt.
Also stumpfes Trauma.
Absolut. Selbst ohne die Rüstung zu durchschlagen, konnte der Streitkolben sie einbeulen und Knochenbrüche oder innere Verletzungen verursachen. Die Wucht wurde einfach durch das Metall hindurch übertragen.
Das erklärt, warum die so verbreitet waren.
Und neben den Waffen trugen sie individuelle Extras. Kapuzen, Flickzeug, kleine Kreuze als Glücksbringer, Wasserflaschen. Die meisten Schützen kämpften zu Fuß, wenn ihre Grafschaft oder Stadt keine Pferde stellte. Den Großteil der Rüstung transportierte man dann auf Wagen oder Packpferden.
Und mancher Besitz war Beute. Vom Plündern? Das war also üblich?
Das ist, nun ja, eine moralisch komplexe Praxis aus heutiger Sicht. Im Mittelalter war Plünderung aber akzeptierter Teil der Kriegsführung. Eine Einkommensquelle für die einfachen Soldaten. Und anderer Besitz gelangte durch Vererbung von Generation zu Generation.
Also wurde die Ausrüstung über Jahrzehnte weitergegeben?
Ja, viele Familien hatten eine lange Tradition. Aber dann kam die Wende.
Die Feuerwaffen.
Richtig. Als die ersten Feuerwaffen aufkamen, Arkebusen, später Musketen, war der Bogen nicht mehr konkurrenzfähig. Nicht, weil die Arkebuse besser war im technischen Sinne,
sondern
die Ausbildungszeit. Wie wir ja schon besprochen haben, brauchte ein Bogenschütze Jahre intensiven Trainings von Kindheit an. Diese enorme körperliche Spezialisierung, die sich ja sogar an den Skeletten nachweisen lässt, war der entscheidende Nachteil.
Und ein Arkebusier?
Wenige Wochen bis Monate. Die Bedienung war simpel. Pulverladen, Kugel, Ladestock, Docht in die Zündpfanne. Fertig.
Das ist ein enormer Unterschied.
Aber die Arkebuse hatte auch massive Nachteile. Sie war extrem wetterabhängig. Feuchtigkeit ruinierte das Pulver und die Zündung. Die Feuerrate lag bei etwa einem Schuss alle 2 Minuten.
2 Minuten? Der Langbogen schaffte
10 bis 12 Schuss pro Minute. Die Arkebuse war auch weniger präzise und hatte nur 50 bis 70 Meter effektive Reichweite. Der Langbogen erreichte zwar maximal 250 bis 300 Meter, aber effektiv im Gefecht lag er bei etwa 80 bis 150 Metern.
Oh, also war sie eigentlich schlechter?
Technisch gesehen ja. Aber strategisch war sie überlegen. Man konnte große Armeen schnell ausrüsten und ausbilden. Langbogenschützen waren eine hochspezialisierte Elite, die man nicht einfach ersetzen konnte.
Das muss frustrierend gewesen sein. Jahrelanges Training plötzlich obsolet.
Für die einzelnen Schützen sicher. Aber der Bogen verschwand nicht völlig. Er wurde zur Sport- und Freizeitwaffe, so wie wir ihn heute noch kennen. Die Tradition lebt weiter.
Ohne die extreme Körperbelastung, hoffe ich.
Definitiv. Die Belastung ist heute eine ganz andere. Der Unterschied im Zuggewicht ist ja enorm.
Also ein Stück Geschichte, das bis heute nachwirkt.
Das fasst es gut zusammen. Die englischen Bogenschützen haben eine faszinierende Spur hinterlassen. Nicht nur in der Militärgeschichte, sondern auch in der Art, wie wir heute über Kriegsführung und technologischen Wandel denken.
Und wie schnell so eine jahrhundertelange Tradition enden kann.
Damit sind wir am Ende unserer Episode über die gefürchteten Bogenschützen des Hundertjährigen Kriegs. Falls euch das Thema interessiert hat, auf battlemerchant.com/blog findet ihr noch etliche weitere spannende Artikel zur Mittelaltergeschichte.
Bis zum nächsten Mal.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.